Deutschlandfunk. Der Tag.
Niemand will ihn in seiner Nähe haben, aber irgendwo muss er ja hin für die nächsten Jahrtausende, der Atommüll in Deutschland. Hallo zur neuen Ausgabe von Der Tag, heute am Montag, den 28. September. Und in dieser Ausgabe gucken wir auf den Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Heute ist er vorgestellt worden und es zeigt sich, es gibt rund 90 Gebiete in Deutschland, die sich als potenzielle Endlagerungsstätte eignen würden. Was heißt das jetzt für das Zwischenlager Gorleben und wie viel Einfluss hat die Wissenschaft und wie viel hat die Politik bei dieser Suche nach dem Endlager? Das versuchen wir zu klären. Außerdem blicken wir kurz vorm ersten TV-Duell zwischen Trump und Biden auf den Wahlkampf in den USA und natürlich auch nochmal auf Amy Coney Barrett, die am Wochenende ja nominiert worden ist von Trump für den Supreme Court.
A judge must apply the law as written. Judges are not policymakers, and they must be resolute in setting aside any policy views they might hold.
Das hat Barrett gesagt in einer kurzen Rede am Sonntag. Politische Kriterien, so sagt sie das, würden für sie keine Rolle spielen. Trotzdem wollen wir wissen, welche Haltung Barrett für dieses Amt mitbringen wird. Auch dazu gibt es eine Einschätzung. Sonja Meschkat ist hier. Hallo. Gorleben ist raus als Atommüllendlager. Dafür gibt es Gebiete in Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und in Ostdeutschland, die sich eignen würden. Und auch Städte wären möglich, Berlin, Hamburg, Stuttgart oder Bremen. Heute hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung ihren Zwischenbericht vorgestellt und der kommt auf 90 Gebiete in ganz Deutschland, in denen man ein Atommüllendlager bauen könnte. Das heißt aber alles noch nichts. Das ist jetzt eine Vorauswahl. Bis das alles endgültig entschieden sein wird, werden noch viele, viele Jahre vergehen. Andererseits, es gibt einen Fahrplan und wenn der eingehalten werden soll, dann ist die Zeit eben doch endlich. Also 2022 geht das letzte Atomkraftwerk vom Netz. Bis 2031 soll feststellen, wo der Atommüll entgelagert werden soll. Und 2050 soll das Endlager dann in Betrieb gehen. Also ab jetzt roundabout 30 Jahre. Klingt lang, ist es aber nicht, denn der Weg zum Endlager ist kompliziert. Wir lassen uns das Ganze einordnen von unserem Landeskorrespondenten für Hamburg, Axel Schröder. Der beschäftigt sich schon seit 20 Jahren mit genau diesem Thema. Axel, es hat ja heute eine Pressekonferenz gegeben, eben zu diesem Zwischenbericht. Und da ist ja auch bekannt gegeben worden, Gorleben ist nicht mehr mit drin als Endlager. War das eine Überraschung?
Ja, eigentlich schon. Also ich hätte damit gerechnet, dass Gorleben nicht in der ersten Runde, sondern in der zweiten Runde rausfliegt. Insofern war es eine Überraschung. Andererseits wurde ja heute auch erklärt, warum das so ist. Nämlich, es gibt in Gorleben, anders als früher vermutet, eben keine durchgängige Tonabdeckung über dem Salzstock. Heißt, der Salzstock hat Wasserkontakt. Das haben Geologen schon Anfang der 80er Jahre so herausgefunden und wurden dann aber mundtot gemacht. Die sind dann zum Teil dann zurückgetreten aus diesem ganzen Suchverfahren in Gorleben, weil sie gesagt haben, nee, das können wir nicht weiter unterstützen unter diesen Maßgaben. Es ist also ein ganz altes Argument, was heute gebracht wurde, aber es wurde gebracht, also fällt Gorleben raus. Es ist eine Überraschung, dass es jetzt schon passiert, das stimmt.
Also in diesem Zeitpunkt schon so früh. Okay, weil es ja so viel Ärger gegeben hat um Gorleben, ist ja beschlossen worden, dass eben nach diesem neuen Endlager gesucht werden muss. So, das nochmal kurz zum Hintergrund. Was ist denn bei dieser ersten Suche falsch gelaufen?
Na, der erste grundlegende Fehler ist, dass es keinen Vergleich unterschiedlicher Standorte gegeben hat. Man war also einzig und allein auf diesen Standort Gorleben fixiert, obwohl wissenschaftlicher Standard schon war seit den 1970er Jahren. Wir müssen vergleichen, denn nur wenn wir vergleichen, können wir auch den bestmöglichen Standort finden. Ein weiterer Mangel: Transparenz. Alle Entscheidungen wurden hinter verschlossenen Türen getroffen. Es gab eben kein wissenschaftsbasiertes Verfahren damals. Es gab keine Bürgerbeteiligung. Und insofern ist dieses Misstrauen gewachsen in Gorleben. Und das war, glaube ich, ein Punkt, der einfach grundlegend falsch gelaufen ist.
Also das war eine rein politische Entscheidung. Das ist richtig, ne?
Naja, natürlich wusste auch die Politik, dass es da einen Salzstock gibt in Gorleben. Aber wenn man sich das Ranking anguckt, der Salzstöcke, die in Frage kommen, Ende der 70er Jahre, da sind wir gerade, da stand Gorleben nicht auf der Liste. Und es wurde nachträglich handschriftlich dazugefügt. Und es gab politischen Druck auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das ist alles im Gorleben-Untersuchungsausschuss ans Tageslicht gekommen. Insofern, ja, es war eine politische Entscheidung, Gorleben ins Visier zu nehmen.
Du hast eben schon dieses Misstrauen angesprochen, das eben auch durch Gorleben, wie damit umgegangen wurde, eben gewachsen ist in der Bevölkerung. Wie will man dem denn jetzt entgegenwirken? Weil ich glaube, das ist ein zentraler Punkt. Man muss ja irgendwie schaffen zu sagen, Leute, ihr könnt uns vertrauen und so wie es damals bei Gorleben gelaufen ist, wollen wir es jetzt nicht mehr, dass es läuft.
Naja, zentral sind, man muss letztendlich genau das machen, was man über drei Jahrzehnte nicht gemacht hat. Man setzt jetzt auf Transparenz. Alle Entscheidungen sollen offen zugänglich sein, auf den Internetseiten zum Beispiel der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Da kann man sich genau anschauen, seit heute, warum, welche Regionen eben Teilgebiet geworden sind. Auch das Bundesamt für die sichere Endlagerung, also die Aufsichtsbehörde über das ganze Suchverfahren, die bietet auch jede Menge Informationen an. Es soll ein wissenschaftsbasiertes Verfahren sein. Das gab es in der Vergangenheit eben auch nicht. Und es soll Bürgerbeteiligung geben. Es gibt ja in jedem Verfahrensschritt immer die sogenannten, also erst gibt es die Teilgebietskonferenzen, dann gibt es die Standortkonferenzen, es gibt eigene Geschäftsstellen dann in den Regionen, die eingerichtet werden. Und da sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Bürgerinnen und Bürger, Kommunalvertreter eingeladen, an diesen Konferenzen teilzunehmen. Und die beurteilen für sich jeden einzelnen Schritt dieser Endlagersuche, geben dann eine Stellungnahme ab an die Bundesgesellschaft für Endlagerung. Und die ist dann angehalten, nicht verpflichtet, das kritisieren viele, die ist dann angehalten, diese Stellungnahmen der Konferenzen, also der Zivilgesellschaft, in das Weitere, ein sogenanntes lernendes Verfahren, mit einzubringen. Und wichtigste Neuerung, um Vertrauen zu schaffen, das ist wohl das nationale Begleitgremium. Das wurde installiert, das sind 18 Menschen aus Politik, Wissenschaft, aus Kirchen- und Umweltgruppen. Und das ist eine Art Vertrauensgremium, das eben Akteneinsichtsrechte hat bei der BGE und beim Bundesamt für die sichere Endlagerung. Und insofern, das NBG funktioniert wie so eine Art Scharnier zwischen eben denjenigen, die die Suche betreiben, und der Zivilgesellschaft.
Du sagst jetzt, sie können Akteneinsicht nehmen. Ich denke mir gerade, das ist ja schön und gut, aber keiner von denen ist doch jetzt auf diesem Gebiet Geologie zum Beispiel so krass Experte oder so bewandert, als dass er anhand der Akten irgendwie rauslesen könnte, so, oh, da an dem Punkt, da müssen wir aber wirklich nochmal einhaken. Also welche Entscheidungsgewalt oder ja, was können die denn überhaupt ausrichten im nationalen Begleitergremium?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und auch ein zentraler Kritikpunkt, der im Übrigen auch aus dem nationalen Begleitgremium selbst kommt. Das stimmt. Es gibt eine Geologin unter diesen 18 Mitgliedern des NBGs, des Nationalen Begleitgremiums. Bei der BGE zum Beispiel arbeiten über 70 Geologinnen und Geologen. Das Nationale Begleitgremium hat die Möglichkeit, auch externe Gutachter hinzuzuziehen. Aber man kann sich vorstellen, wir haben jetzt 90 Teilgebiete, aus denen werden Anfragen kommen an das NBG. Bitte guck doch mal nach, wie diese und jene Einschätzung zustande gekommen ist. Und da hat das NBG natürlich nur begrenzte Möglichkeiten, all diese Anfragen abzuarbeiten. Die arbeiten ehrenamtlich, das ist ein riesiges Arbeitspensum. Insofern würde ich sagen, ja, eine gewisse Kontrolle gibt es da, aber am Ende ist das Budget auch begrenzt von diesem nationalen Begleitgremium und man muss sehen, ob sich diese Rolle dieses Gremiums noch in Zukunft aufwerten lässt. Also alle sprechen ja davon, es ist ein lernendes Verfahren. Vielleicht lernt dieses Verfahren, vielleicht kann man diesem Verfahren dann ja auch beibringen, dass das NBG mehr Budget, mehr Man- und Woman-Power braucht.
Weil so wie du es jetzt beschreibst, klingt für mich zumindest so, als wäre der Einfluss erstmal noch relativ begrenzt. Du hast eben auch angesprochen, dass das Ganze ja eben auf wissenschaftlicher Basis jetzt funktionieren soll, dass das die Kriterien sind, wissenschaftliche Basis. Trotzdem, wie viel Einfluss hat die Politik bei dieser Suche? Weil das kann man doch gar nicht wirklich voneinander trennen, oder?
Na, am Ende entscheidet über jeden einzelnen Schritt der Suche, also die Teilgebiete, daraus werden die Standortregionen destilliert. Den Vorschlag, welche das sein sollen, macht die BGE, die Bundesgesellschaft für Endlagerung, und entscheiden muss darüber der Bundestag. Ja, da ist die Politik am Zug, das stimmt, aber es schafft für das weitere Verfahren natürlich auch eine größere Legitimation. Dann nächster Verfahrensschritt: aus den Standortregionen destilliere ich mindestens 2 Orte, die ich auch unter Tage erkunde, die dann noch im Rennen sind. Auch da trifft der Bundestag die Entscheidung, welche das sein sollen. Ich halte das eigentlich für eine legitime Sache, eben weil es eine transparente Entscheidung ist und dem ganzen Verfahren Legitimität verleiht.
Wenn wir jetzt schon über dieses Verfahren sprechen, müssen wir auch noch mal über ein Bundesland sprechen, und zwar über Bayern. Denn die stellen ja jetzt schon dieses komplette Suchverfahren in Frage. Also wie groß ist das politische Interesse, dass man zum Beispiel Gorleben auch möglichst lange als Zwischenlager behält, auch von bayerischer Seite aus? Welches Interesse haben die da?
Ja, also um die bayerische Haltung zu verstehen, die habe ich mir heute auch um 12 in einer Pressekonferenz angeguckt von Markus Söder und dem bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber. Um diese Rolle Bayerns zu verstehen, da sind 2 Punkte wichtig. Die CSU hat im Bundestag dem Standortauswahlgesetz, das diese ganze neue Suche regelt, zugestimmt. Mhm. Im Bundesrat hat auch das Land Bayern zugestimmt. Also da gab es kein Vertun. Punkt 2 ist: Sie haben nur zugestimmt, weil Gorleben nicht von vornherein, also vor Beginn der Prüfung, herausgefallen ist. Das ist nachvollziehbar. Immerhin wäre es dann ja politisch entschieden worden und nicht wissenschaftlich. Mhm. Aber man hat gesagt, wir wollen auf diese wissenschaftliche Ebene. Jetzt haben 70 Geologinnen und Geologen der BGE nach wissenschaftlichen Kriterien 90 Teilgebiete ausgesucht. Und dabei, bei dieser ersten Prüfung, ist Gorleben rausgefallen. Es ging also um Wissenschaft. Das finden die Bayern jetzt aber doch nicht richtig. Und die Argumente, die dafür gebracht werden, die sind wirklich in meinen Augen haarsträubend, wenn also der Umweltminister aus Bayern, der Thorsten Glauber, sagt, in Gorleben gäbe es fast schon ein schlüsselfertiges Endlager. Das ist einfach falsch. Also bisher wurde da ein einziger Bereich erkundet von ursprünglich 9 geplanten, und mit den Arbeiten für ein Endlager wurde noch gar nicht angefangen. Und Söder bringt dann noch ein Argument, dass alles aber sicherlich nicht wissenschaftlich oder geologisch fundiert ist. Söder sagt, man kann das doch jetzt nicht rausfallen lassen. Da wurde doch schon so viel Geld investiert. Ja, das stimmt. 1,5 Milliarden Euro sind in dieses Endlagerprojekt, in dieses Erkundungsprojekt Gorleben geflossen. Aber das kann doch nicht irgendwie tatsächlich ein Argument sein. Also das finde ich tatsächlich schräg in dieser Debatte, dass jetzt Bayern versucht, ein Verfahren, was eben auf wissenschaftliche Füße gestellt werden sollte, dass sie das jetzt politisch torpedieren. Also sie konterkarieren diese ganze Idee des Verfahrens, nur weil sie jetzt Bedenken haben, dass eventuell ein Atommüllendlager auch in bayerischen Ton- oder Granitformationen entstehen könnte. Und das sind natürlich keine guten Vorzeichen, wenn man in die Zukunft blickt, was da noch alles an Schwierigkeiten mit den Bayern auftaucht. Ich finde, es ist die eine Sache, dass man sagt, wir werden unsere bayerischen Landesbehörden für Bergbau anweisen, Gutachten zu erstellen. Das ist ja ihr gutes Recht.
Mhm, ja.
Aber doch bitte nicht mit so hanebüchenen Argumenten kommen, wir sollten Gorleben im Topf lassen, weil da schon so viel Geld reingeflossen ist. Also das ist tatsächlich eine Gefahr, glaube ich, auch für das Verfahren, dass eben jeder jetzt so sein Süppchen kocht und der alte Konsens, der wirklich wertvoll war, dass der dann wieder aufbricht.
Axel, ich danke dir sehr für deine Einschätzung hier in der Tag und dass du das Ganze noch mal ein bisschen für uns aufgedröselt hast, auch was die Haltung und eventuell das Interesse der bayerischen Politik im Moment bei dieser Geschichte ist. Danke dir.
Sehr gern.
Ich möchte an dieser Stelle auch noch mal das Feature dazu empfehlen, das Axel Schröder gemacht hat für den Deutschlandfunk. Endlager für Atommüll, die Standortsuche für radioaktiven Abfall, so lautet der Titel. Gibt's entweder auf deutschlandfunk.de oder natürlich in unserer DLF-Audiothek-App. Noch 5 Wochen, dann ist die US-Präsidentschaftswahl. Und wie zu erwarten, wird auch jetzt schon hart und schmutzig gekämpft auf beiden Seiten. Das Ganze immer noch steigerungsfähig so auf den letzten Metern. Das gilt sowohl für die Demokraten als auch für die Republikaner. Und das geht so weit tatsächlich, dass Joe Biden Donald Trump mit Joseph Goebbels vergleicht, also dem NS-Propagandaminister. Trump wiederum verlangt einen Drogentest von Biden, bevor es morgen an das erste TV-Duell geht. Dass der Wahlkampf in den USA sehr unangenehm geführt wird, das ist nicht neu. Und dass kurz vor einem wichtigen Rededuell brisante Details auftauchen über den Präsidenten, auch das ist sicherlich kein Zufall. Es geht um die Einkommensteuer von Donald Trump. Laut Bericht der New York Times soll Trump diese Steuer kaum gezahlt haben. Wir wollen mit Doris Simon, unserer Korrespondentin in Washington, sprechen über den Wahlkampf und uns auch noch mal eine Einordnung holen zu Amy Coney Barrett, die Trump ja gestern nominiert hat für den Supreme Court als Nachfolgerin für Ruth Bader Ginsburg. Doris, erstmal noch zur Steuergeschichte und Trump. Welche Rolle spielt die Einkommensteuer eines Präsidenten im Wahlkampf?
Die spielt in diesem Fall schon eine Rolle, weil Donald Trump sich seit jeher geweigert hat, seine Steuerunterlagen zu veröffentlichen. Und das ist ungewöhnlich, denn das machen alle Präsidenten, alle Vizepräsidenten. Er hat immer argumentiert, ich kann das nicht machen, weil da sind ja noch Verfahren am Laufen, deswegen darf ich das nicht. Und das, was die New York Times da ausgegraben hat, das ist nicht einfach nur Steuerunterlagen. Das ist das, wo man Jahre drauf gewartet hat, wo viele Leute gesagt haben, da ist ganz viel im Argen. Und das ist jetzt in diesem Wahlkampf eine ganz große Nummer. Denn Donald Trump hat in 18 Jahren 11 Jahre lang keine Einkommensteuer gezahlt. Er hat in seinem ersten Jahr als Präsident $750 Einkommensteuer gezahlt. Damit man das mal vergleichen kann, Präsidenten wie Obama und Bush haben in der Regel im Jahr mehr als $100.000 gezahlt. Ein Journalistenkollege, der sich historisch mit dem Präsidenten beschäftigt hat, ausgegraben, dass Harry Truman 1945 $17.000 schon bezahlt hat. Und um mal auf die ganz normalen Leute zu sprechen zu kommen, ein Feuerwehrmann, der zahlt im Jahr $5.200. Eine Krankenschwester zahlt $10.000. Und wie gesagt, Donald Trump entweder nichts oder $750. Das ist jetzt ein Knaller.
Wie verteidigt er das denn eigentlich? Er hat sich ja schon dazu geäußert. Was sagt er als Begründung?
Ja, gestern Nachmittag hiesiger Zeit gab es ganz schnell eine anberaumte Pressekonferenz, wo er auch zur Stärkung gute Freunde wie Chris Christie, früheren Gouverneur von New Jersey, und Rudy Giuliani an der Seite hatte, die eben sozusagen beiseite standen, um zu anderen Themen zu reden. Er selber hat, als er dann angesprochen wurde auf die Geschichte der New York Times, gesagt, das sei alles Fake News, das sei alles falsch, alles erfunden. Er hätte ganz viel Steuern gezahlt. Und dieselbe Linie hat auch sein Sohn heute Morgen bei Fox News verfolgt. Donald Trump Jr. hat gesagt, das sei doch ein total selektives Bild. Sein Vater habe ganz viel Steuern gezahlt. Ja, er hat Steuern gezahlt, natürlich auf Immobilien und auf andere Dinge, so wie wir alle auf viele Dinge Steuern zahlen, Sozialversicherung, sonst was, aber eben keine Einkommenssteuer. Dazu konnte auch der Anwalt von Donald Trump nichts sagen.
Okay, sorry, ich wollte dich gerade nicht unterbrechen. Ich wusste nur nicht, bist du am Ende des Satzes oder nicht. Okay, aber wird Trump das jetzt in Schwierigkeiten bringen, kurz vor der Wahl? Weil dass das jetzt, ich sage jetzt einfach mal, geleakt wird, das kann ja nun, wir wissen, es ist Wahlkampf, auch kein Zufall sein.
Das ist sicher kein Zufall. Es wird ihm wahrscheinlich nicht schaden bei den Leuten, die zutiefst überzeugt sind, dass Donald Trump der Richtige und der Einzige ist. Aber es gibt ja auch die Leute, die Wähler, nicht nur in den Swing States, die eben überlegen, die vielleicht vor 4 Jahren noch für ihn gestimmt haben, die jetzt überlegt haben, sollen wir nicht, hin und her. Und da kommt das natürlich ganz schlecht an. Und da kann das auch eine ganz, ganz große Rolle spielen. Weil, wie gesagt, der Fakt, dass er so wenig Steuern zahlt, der Fakt, dass er 420 Millionen Schulden hat, persönliche Schulden, nicht seiner Unternehmen, davon werden im nächsten Jahr auch 300 Millionen fällig, dass er also total angreifbar ist, der Präsident als ein Risiko für die nationale Sicherheit. Ich glaube, das beeindruckt doch mehr Menschen, als man meint.
Die Wahl ist am 3. November und bis dahin will Trump es ja auch schaffen, seine Kandidatin für den Supreme Court, Amy Coney Barrett, durchzubringen. Was sollten wir wissen über Barrett? Mit der haben wir uns hier im Podcast noch nicht genauer beschäftigt, außer dass sie sehr konservativ ist, sehr gläubig und Juraprofessorin.
Ja, bleiben wir doch bei der Juraprofessorin. Kollegen, die eine ganz andere Ausrichtung als sie haben, sagen, dass sie eine extrem fähige und sehr gute Juristin war. Sie hat gearbeitet bei dem früheren Supreme Court Judge Antonin Scalia, ist wie er jemand, der überzeugt ist davon, man müsse die Verfassung auslegen, genau entsprechend ihrem Text, nicht dem Kontext. Mhm. Wie gesagt, fachlich hochqualifiziert. Seit 3 Jahren Richterin am Berufungsgericht in Chicago. Und ansonsten, du hast es gesagt, sehr konservativ, religiös. Es war jetzt auch ihre Familie mit 7 Kindern, 2 davon adoptiert aus Haiti, zu sehen. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Sache für die Demokraten, weil es sicher gefährlich ist, jemanden wie Amy Coney Barrett anzugehen in puncto Religiosität oder Familie. Denn das würde bei vielen Wählern nicht gut ankommen. Kritik an Familie, Religion ist hier ganz schlecht in diesem Land. Und deswegen hat auch die Demokratische Partei ausgegeben, wir werden hier nicht die Person Amy Coney Barrett kritisieren. Wir werden uns darauf konzentrieren, dass mit dieser Umbesetzung des Supreme Court zum Beispiel die Krankenversicherung, die durch Barack Obama auf viel mehr Menschen, auf 20 Millionen mehr Menschen ausgedehnt werden konnte. Menschen, die früher wegen Vorerkrankungen keine Krankenversicherung haben konnten, können das jetzt. Und Amy Coney Barrett hat in ihren Entscheidungen durchblicken lassen, dass sie davon überhaupt nichts hält. Und demnächst steht dazu eine Entscheidung an einem Supreme Court. Und mit Amy Coney Barrett im Supreme Court könnte das ganze System der Krankenversicherung, Obamacare, wie es jetzt seit einigen Jahren gibt, wieder zunichte gemacht werden.
Doris, jetzt hast du uns gerade erzählt, was sie so für ein Verständnis vom Recht hat, dass sie das eben sehr am Text auslegt, nicht im Kontext und so weiter. Trotzdem nochmal die Frage, welche Haltung bringt sie denn mit für dieses Amt? Sie hat ja schon in ihrer kurzen Rede jetzt am Wochenende gesagt, dass sie findet, dass politische Kriterien eben für ihr Amt, gerade für ihr Amt, überhaupt keine Rolle spielen dürfen. Aber sie bringt doch aufgrund ihrer, ja, eben vielleicht auch ihrer Religiosität und ihrer Einstellung eine bestimmte Haltung mit in diesen Job, oder nicht?
Ja, ihre Rede war sehr geschickt zum Antritt, wo sie ganz klar gemacht hat, dass sie eben nicht nach ihren persönlichen Präferenzen entscheiden werde. Tatsächlich, in ihren Entscheidungen steht Amy Coney Barrett für jemanden, der die Krankenversicherung so ausgeweitet, wie sie bis jetzt ist, wieder zurückführen würde auf das, was sie vor Barack Obama einmal war. Dass zum Beispiel Menschen, die Vorerkrankungen haben, die Rheuma haben, die Bluter sind, die irgendwelche Lungenkrankheiten haben und wo die Krankenkassen bis jetzt sagen konnten, euch wollen wir nicht, die müssen inzwischen durch Obamacare genommen werden von den Krankenversicherungen. Mhm. Das ist etwas, was mit Amy Coney Barrett wahrscheinlich wieder zunichte gemacht wurde. Sie steht aber natürlich auch für das ganz große Thema Abtreibungsrecht. Was man von ihr erwarten kann in Sachen Abtreibung ist, sie ist dagegen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn sie am Supreme Court mitentscheidet, dass das Abtreibungsrecht, so wie es jetzt ist, wenn es wieder mal vors Gericht gebracht wird, weiter so bestehen wird. Das hieße, dass die Bundesstaaten in Zukunft wieder viel mehr Möglichkeiten bekommen, zurückzugehen zu Situationen, wo Frauen eben nicht Abtreibung ohne weiteres haben können. Das ist ja jetzt in vielen Bundesstaaten schon schwierig. Und das könnte durchaus noch sehr viel schwieriger werden.
Also zurück zu einem Punkt, wo die Frau nicht mehr selbst entscheiden kann. Jetzt wird sie ja, also Barrett, wie alle Anwärterinnen, vorher noch vom Senat befragt. Die Anhörung beginnt am 12. Oktober. Wird Trump da sein Ziel erreichen? Weil er will ja Barrett am liebsten noch vor der Wahl am 3. November installieren in diesem Amt.
Ja. Es sieht alles danach aus, dass ihm das gelingen wird. Die Demokraten haben auch eingeräumt, dass sie de facto keine Möglichkeit haben, das aufzuhalten. Sie können appellieren an republikanische Senatoren, macht euch damit nicht gemein. Sie können verweisen darauf, dass zum Beispiel bei Umfragen ganz klar hervorgeht, die Leute sagen, der Gewinner der Wahlen soll den leeren Sitz am Supreme Court besetzen. Und das soll nicht jetzt husch-husch gemacht werden. Aber egal, ob republikanische Senatoren jetzt unbedingt für Trump sind oder nicht so richtig für ihn, die Aussicht auf viele Jahre, Jahrzehnte hin wirklich einen sehr konservativen Supreme Court zu bekommen, mit vielen Entscheidungen, die konservativen Amerikanern wichtig sind, die ist, glaube ich, den meisten doch so wichtig, dass sie diesem Schnellverfahren, was jetzt durchgezogen wird, dass sie da mitmachen werden.
Ist das eigentlich neu oder ist das jetzt was Besonderes in diesem Wahlkampf, dass der Supreme Court so stark politisiert wird?
Politisiert war der schon auch in den letzten Jahren, eigentlich Jahrzehnten, muss man sagen, zunehmend. Das schon. Nur in diesem Fall steht dahinter natürlich auch ein Kalkül. Zum einen, wie gesagt, auf jahrzehntelang eine konservative Ausrichtung des höchsten amerikanischen Gerichtes festlegen. Das ist ganz wichtig. Das Zweite ist aber bei Donald Trump sicher auch der Gedanke, wenn, wie es jetzt aussieht, er die Wahl verliert und er dann am Abend sagen wird, es war alles, hier ist alles mit unrechten Dingen zugegangen, so läuft das nicht, Chaos stiften wird und so weiter, dann kann dem Supreme Court eine sehr wichtige Rolle zufallen bei der Entscheidung, wie es weitergeht nach der Wahl. Und da setzt er natürlich darauf, dass er mit einer konservativen Mehrheit sehr viel bessere Chancen hat, doch im Amt zu bleiben. Ob das tatsächlich so ist, ist eine andere Frage.
Ich glaube, das Stimmverhältnis wäre dann irgendwie 6-3. Aber okay, erst mal gucken, was bis dahin passiert. Doris, du bist ja erst seit ein paar Tagen in Washington, quasi jetzt ganz frisch für uns als Korrespondentin dort. Das heißt auch, du bekommst jetzt diesen Wahlkampf noch mal ganz anders mit, nämlich sehr, sehr direkt. Was hat dich bisher am meisten überrascht oder beeindruckt? Was hast du so erlebt in den letzten Tagen?
Ich habe natürlich in den letzten Tagen mich ein bisschen zurückgehalten mit Kontakten mit anderen Menschen nach dem Flug. Habe jetzt als erstes hier einen Corona-Test gemacht. Der ist Gott sei Dank auch negativ ausgegangen. Aber war mit meinem Kollegen wenigstens schon mal im Büro, wo er mich so eingeführt hat. Auf dem Rückweg, das fand ich wirklich beeindruckend, unterhalten wir uns darüber, welche Websites und welche Twitter-Accounts man unbedingt regelmäßig anschauen müsste, folgen müsste, sich anschauen müsste. Und auf einmal spricht uns jemand an und sagt, sind Sie von der ausländischen Presse? Und wir gucken so, das war in Georgetown, ein besseres Viertel von Washington, und sagen, ja, ist ein Ehepaar, ich würde sagen Mitte 40. Und er fängt dann sofort an, fragt, ja, und was hält man denn in Deutschland so von der Wahl und wer sollte gewählt werden? Ja, dann haben wir wahrheitsgemäß gesagt, wahrscheinlich würden die meisten Menschen sich wünschen, dass Joe Biden die Wahl gewinnt. Und dann sagt er, oh wirklich, aber dann haben die Leute ja gar keine Ahnung, was das Schlimmes bedeuten würde für dieses Land. Ja, und dann haben wir gesagt, wieso Schlimmes bedeuten würde. Ja, also hier Joe Biden, der ist doch total dement, das sieht man doch. Die ganzen Videos, die zeigen, der ist überhaupt nicht mehr in der Lage, dieses Land zu führen. Und dann habe ich gesagt, naja, das sind diese Fake-Videos, die zirkulieren über Joe Biden. Nein, nein, das sind keine Fake-Videos, das kommt immer als erstes, wenn man Google aufruft. Und sagt mein Kollege, naja, also Google ist ja keine Nachrichtenseite, das kann man ja so einstellen. So, nein, nein, das sei schon die Wahrheit. Und als nächstes sagte mein Kollege mehr im Scherz, und glauben Sie auch an QAnon? Das ist diese Verschwörungstheorie, unter anderem, dass es einen Ring pädophiler demokratischer Politiker gibt, ja, genau, hier in das Washington, Bill Gates, die sich hier in der Pizzeria treffen.
Pizzagate und so,
ja,
weiter.
Also, ja, und George Soros und so weiter. Und als Antwort kam zurück, aber sicher, George Soros, ganz schlimm, und QAnon gibt es, natürlich gibt es den, und das ist so schlimm. Und also mir blieb der Mund offen stehen. Und das ging aber pausenlos so weiter. Als nächstes sagte der Mann dann, die Frau versucht es mehr so über die gefühlsmäßige Ebene. Naja, Joe Biden ist auch schon ein alter Mann, der sollte das doch nicht mehr machen. Und wir möchten doch sicher sein bei uns zu Hause. Und nur Donald Trump kann uns schützen. Denn die Demokratische Partei, das kam als nächstes, die finanziere ja auch die Antifa und die Linken, die Häuser in Vorstädten und die Geschäfte anzündeten.
Also im Prinzip das ganze Verschwörungsmythische, was man so hört oder was man ja selbst auch mitkriegt, von dem man oft zumindest hier denkt so, das kann man doch nicht ernsthaft glauben, aber auch das sind Wähler, also das sind einfach Menschen, die ihre Stimme abgeben.
Ja, und was so erstaunlich war für mich, war die zwei, die hatten Einkaufstaschen von teuren Geschäften, die sahen ganz so aus wie andere auch in Georgetown. Und das kam aber pausenlos, kamen wirklich die verrücktesten Sachen aus deren Mund. Das hat mich schon sehr beeindruckt.
Aber immerhin konntet ihr miteinander reden und es war nicht sofort so ein Moment da, wo man innerlich so die Rollladen runterlässt und sagt so, okay, das war's, nett, dass wir einen Satz gewechselt haben, sondern ihr habt euch zumindest ausgetauscht. Das ist ja, ich weiß nicht, ob man sagen soll, ein Fortschritt, aber immerhin kam es nicht direkt zum Gesprächsabbruch, obwohl ihr unterschiedliche Meinungen habt. Doris, ich danke dir für deine Eindrücke, auch die persönlichen am Ende, und wir hören uns bestimmt bald wieder in der Tag. Danke dir.
Gerne, Sonja.
Das war der Tag für heute. Auch heute wieder mit vielen Eindrücken, Einschätzungen und Analysen. Ich hoffe, es hat an der einen oder anderen Stelle weitergeholfen. Feedback und Rückmeldung wie immer gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Sonja Meschkat. Danke fürs dabei gewesen sein.